Ja, liebe Geschwister, auch heute Morgen herzlich willkommen zum letzten Vortrag innerhalb dieses Abschnittes. So der Herr will und wir leben, wird es ja im Herbst weitergehen. Und heute wollen wir nun betrachten die siebte Posaune, die letzte Posaune, aus der dann die sieben Sonnenschallengerichte hervorgehen werden, aber aus der auch das Heil für die Knechte des Herrn hervorgeht. Wir schlagen auf Offenbarung 11, ab Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, fehlt in den meisten griechischen Handschriften, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden, und dein Zorn ist gekommen, und der Zeitpunkt, Kairos, dass die Toten gerichtet werden, und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst, und den Heiligen, und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Soweit das Wort unseres Gottes. Der Sieg Gottes wird hier verkündet über die von ihm abgefallene Welt. Und zwar so, dass die Knechte den Lohn bekommen, die Propheten, aber auch die Heiligen und alle, die seinen Namen fürchten, klein und groß. Sie werden belohnt, aber über die Erde ergehen nun die letzten Gerichte in Gestalt der Zornschalen. Das ist die Botschaft der siebten Posaune. Wir werden nun noch die Verse im Einzelnen betrachten. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Königreiche Gottes, die Königreiche der Welt, sie sind nun unter die Herrschaft Gottes gekommen. Wenn wir dazu einmal aufschlagen, Daniel 2, da wird berichtet von dem Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar. Er hat ja diesen Traum von den verschiedenen Weltreichen. Das erste, das goldene Haupt, das babylonische Reich. Dann der silberne Brustteil, das medo-persische Reich. Dann, ich versuche es jetzt auswendig zu sagen, dann war ja der Lendenbereich, das war dann das Griechische und dann die Beine, das vierte Reich, das als das Römische Reich gedeutet wird, wobei dieses untergegangen ist, aber wieder auferstehen wird, gemäß Offenbarung 17. Es war, ist nicht mehr und wird wieder sein, so heißt es da sehr geheimnisvoll. Aber auch wenn all diese Weltreiche aufgestiegen sind und zur Zeit des Antichristen, wird das Römische Reich neu entstehen. Dann aber wird Folgendes geschehen, was in Daniel 2 beschrieben wird. Und zwar heißt es dann in Vers 34, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild, dieses Standbild, das die Reiche symbolisiert, an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Und Gott deutet durch seinen Boten, den Propheten Daniel, auch, was das bedeutet. Und zwar, ich gehe jetzt nur auf diesen seltsamen Stein ein, in Daniel 2, ab Vers 44, wird nun erklärt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Genau das Reich, von dem in der siebten Posaune die Rede ist. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen, ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Das heißt, das Reich wird von Gott allein aufgerichtet. Kein Mensch kann das Reich Gottes vorwegnehmen oder in eigenmächtiger Weise usurpieren, sondern Gott selber sagt, siehe, ich mache alles neu. Und deshalb riss sich dieser Stein ohne Zutun von Menschenhänden los. Und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte er. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Und als das der König Nebukadnezar hörte, so heißt es, fiel er auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel. Ja, vor Gott hätte er sich verneigen sollen. Er tut dann gerade das Falsche bekanntlich, lässt dann ein Standbild von sich selber aufrichten mit ihm als dem goldenen Haupt. Und das muss man dann anbeten. So schnell fällt der Mensch dann wieder in Götzendienst und setzt sich selber an die Stelle Gottes. Ein Frevel. Und gerade Nebukadnezar wurde hart geprüft, bis dahin, dass er wie die Tiere auf dem Feld das Gras fressen musste und geistig verwirrt war. Und erst als er nochmal zur Umkehr fand, hat Gott ihn begnadigt von dieser Strafe. Soweit dieser kleine Exkurs zum Propheten Daniel, Kapitel 2. Das wird übrigens in Kapitel 7 des Danielbuches noch einmal vertieft, in dem diese Reiche, die so schön humanistisch verklärt aussehen in Gestalt dieser Statue, indem sie dort in ihrem wahren Wesen enthüllt werden, nämlich als reisende Tiere, Raubtiere. Und am schrecklichsten das vierte antichristliche Tier mit den vielen Häuptern und Kronen und Hörnern. Ja, Gottes Wort richtet sich ja gegen eine falsche Einheit, wie sie auch momentan am Entstehen ist, etwa in Gestalt der UNO, United Nations Organization, aber auch gegen jede Diktatur und Utopie, die das Reich Gottes in selbstherrlicher Weise vorwegnehmen will. Es hat einmal ein kluger Mensch gesagt, wer ohne Gott auf Erden den Himmel errichten will, der wird der Hölle den Weg bereiten. Jedes humanistisch geprägte Reich oder auch unhumanistisch geprägte diktatorische System mündet letztendlich in der Hölle auf Erden. Auch die, die große Ziele auf ihre Fahnen, ob sie jetzt rot oder braun oder wie auch immer gestaltet sind, geschrieben haben, mussten scheitern, weil sie ein falsches Menschenbild hatten. Vertrauen auf den guten Kern des Menschen. Aber die Bibel sagt uns sehr realistisch in 1. Mose 8, Vers 21, dass Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Nur wenn wir das berücksichtigen, gehen wir realistisch mit allen menschlichen Systemen um und wissen, allein der Herr macht alles neu, unser Herz und auch, wenn er sein Reich aufrichtet, dann auch diese Welt. Und der neue Himmel und der neue Erde wird etwas sein, wo kein Leid und kein Geschrei sein wird, aber auch keine Sünde Platz hat. Auf dieser Erde ist das noch nicht der Fall. Selbst im tausendjährigen Reich, das eben vermutlich auf dieser Erde errichtet werden wird, gemäß Offenbarung 20, ist Satan nur gebunden. Aber die Menschen selber sind noch nicht verändert. Das sehen wir daran, dass dann nach dem tausendjährigen Reich noch einmal durch Gog und Magog eine letzte Schlacht gegen das Reich des Messias geführt wird. Und der Herr wird dann endgültig diese Mächte überwinden. Nun lesen wir weiter in Offenbarung 11. Also wir haben gehört, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Das heißt Gott und dem Messias, den er gesandt hat, den er gesalbt hat, Maschiach, zum Heilskönig, griechisch Christos, hebräisch Maschiach, das ist der gesalbte Heilskönig, der herrschen soll und herrschen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, Jesus Christus. Vers 16, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Nicht wie Nebukadnezar sich vor Daniel verneigt hat, sondern sie beten Gott an. Am Ende der Offenbarung will auch einmal Johannes niederfallen vor dem Engel, der ihm diese großen Dinge geoffenbart hat. Und er sagte, tu es nicht, bete Gott an, Gott allein. Vor ihm sollen wir uns kniefällig neigen, proskynesis im Griechischen, und nicht vor irgendwelchen Geschöpfen, ob es Menschen oder Engel sind. Und diese 24 Ältesten sind ja vermutlich eben 12 Repräsentanten des Alten und 12 Repräsentanten des Neuen Bundes, die 12 Stämme und die 12 Apostel, die hier am Thron Gottes sind und auch mancherlei Dinge hier geoffenbart haben, dem Johannes. Übrigens, so nebenbei bemerkt, sie fielen auf ihr Angesicht, nicht auf den Rücken, ja, wie es heute in manchen Kreisen geschieht. Es heißt auch in 1. Korinther 14, wer vor Gott Buße tut, der neigt sich auf sein Angesicht und betet auf diese Weise. Und in Jesaja 28, Vers 13 stattdessen ein Zeichen des Gerichts Gottes. Sie fielen rücklings, redeten Saflazaf, Kaflakaf und wurden gefangen und verstrickt. Ein wichtiges Kriterium zur Geisterunterscheidung. Neigt sich jemand bewusst, aktiv nach vorne auf sein Angesicht und betet Gott an oder fällt er in einen passiven Zustand nach hinten? Das ist ein Zeichen von Dämonie, von Besessenheit, wenn jemand nach hinten fällt und nicht mehr Herr über sich ist. Das nur nebenbei bemerkt. Also auch hier ein Kennzeichen auf ihr Angesicht, neigten sie sich und beteten Gott an. Und sprachen, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst. Und warum fehlt jetzt in den besten griechischen Handschriften der Teil, und der du kommst? Es wurde in anderen vermutlich ergänzt, weil das immer wieder so üblich war in anderen Stellen, und der du kommst, diese Dreistufung, ja, die auch auf die Dreieinigkeit hinweist, Gott, der war, der ist und der kommt. Warum fehlt das hier? Nun, weil Gott jetzt gekommen ist in seiner Macht. Es bleibt ja keine Frist mehr, kein Chronos mehr, wie wir vorher im vorherigen Kapitel gehört haben, sondern jetzt ist die Zeit erfüllt. Gott braucht nicht mehr kommen, er ist schon gekommen, wenn die siebte Posaune eintritt, und zwar für seine Heiligen. Er hat ihnen jetzt das Heil bereitet, das Reich geschenkt. Er gibt den Knechten ihren Lohn. Das werden wir gleich noch betrachten. Und Gott, diesem allmächtigen Herrn, der ist, der war und der nun gekommen ist, ihm wird gedankt, dass er seine große Macht an sich genommen und die Königsherrschaft angetreten hat. Jetzt ist es geschehen. Und dann heißt es aber, es gibt dann jetzt eine doppelte Folge, nämlich den Zorn der Völker. Sie sind zornig, aber gerade deshalb, weil sie gegen Gott und seinen Gesalbten wüten und toben wie nie zuvor, auch als die zwei Zeugen aufgetreten sind, die sie ja dann sogar getötet haben, deshalb entbrennt auch Gottes Zorn jetzt und wird in Gestalt der Zornschalen vom Himmel her über diese unbußfertige Welt ausgegossen. Und da, denke ich persönlich, ist auch der Zeitpunkt, wo Gott seine Knechte hinwegnimmt. Da gibt es nun verschiedene Hinweise, gerade an dieser Stelle, die darauf hindeuten. Das möchte ich noch etwas ausführlicher erwähnen. Ich habe gestern schon einiges dazu angedeutet. Also Gottes Zorn ist gekommen und es ist die Zeit gekommen. Hier steht jetzt nicht Chronos, Zeitlauf, oder auch Frist, die dann abgelaufen ist in einem linearen Vorgang, sondern hier steht der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo en atomo in einem Augenblick das geschieht, was Gottes Wort an anderen Stellen vorausgesagt hat, nämlich dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Die bekommen den Lohn und die anderen, die die Erde verderben, die werden verderbt. Also dieses Doppelte, was in der siebten Posaune enthalten ist, Lohn den Gerechten, Verderben den Ungerechten, die nicht Buße tun wollen, trotz all dieser Gerichte, die schon ergangen sind. Zu dieser sicherlich umstrittenen Frage der Entrückung, die Entrückung selber ist, denke ich, in den meisten Kreisen nicht umstritten, aber der Zeitpunkt. Und ich möchte auch sagen, ich möchte auch niemand zu nahe treten, der das anders sieht. Ich habe auch verschiedene Ansichten vertreten, verschiedene Standpunkte geprüft, aber doch leuchtet mir nach meinem momentanen Erkenntnisstand das am meisten ein, was ich euch jetzt auch versuchen werde zu begründen, dass eben die Entrückung aller Wahrscheinlichkeit nach weder am Anfang noch am Ende der Trübsal, sondern eben in der Mitte stattfinden dürfte. Ich sage es mal vorsichtig, will auch niemand zu nahe treten, der das bisher anders gesehen hat. Wie gesagt, ich habe auch hier einen längeren Erkenntnisprozess durchgemacht in dieser schwierigen Frage. Bevor ich aber das näher begründe, möchte ich sagen, entscheidend bleibt, dass wir alle Zeit bereit sind, dem Herrn zu begegnen, sei es durch den natürlichen Tod oder durch diese geistliche Verwandlung und Hinwegnahme. Ja, das bleibt entscheidend. Wir wollen da auch nicht anfangen zu rechnen, sondern der Herr Jesus sagt ganz klar in Matthäus 24 bis 26, wachet, damit ihr nicht zurückbleibt, wenn das geschieht. Zwei Bibelstellen, die den Zusammenhang zur Offenbarung 11 noch deutlicher machen. Das erste ist 1. Thessalonicher 4, Vers 15 und 17. Und man muss genau achten auf die Signalbegriffe, die sich auch hier finden und die sich auch in der Offenbarung finden. Es heißt hier, ich lese ab Vers 13 bis 17, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 17. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir sehen hier also folgende Signalbegriffe. Die Posaune Gottes, wenn man das wirklich wörtlich nimmt, sieht man, es hängt irgendwie auch zusammen mit den Posaunengerichten, wo ja ausdrücklich auch von der Posaune, vom Signalinstrument Gottes die Rede ist. Und dann auch im Zusammenhang mit der Totenauferstehung, die sich auch in Offenbarung 11 findet. Und auch ein Trostwort inmitten schwerer Zeit. Also sicherlich auch inmitten dieser letzten Trübsalszeit. Das ist die eine wichtige Stelle. Die andere Stelle hatten wir ja gestern betrachtet in Offenbarung 10, Vers 7, wo es ja hieß, vorausblickend auf die siebte Posaune, Vers 6 Ende, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Evangelion, Evangelizetai steht hier als Verb, also eine Heilsbotschaft, was darauf hindeutet, es ist also kein Gericht, sondern hier ein Heil, das ein Geheimnis Gottes darstellt. Ein heilbringendes Geheimnis Gottes. Und dieser Begriff Geheimnis und Posaune, das wird nun weiter vertieft in 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Da sehe ich im Grunde den Hauptschlüssel, um das recht einordnen zu können. Da stehen genau die Begriffe Geheimnis, verwandelt werden und die Posaune. Und da wird auch gesagt, welche Posaune? Welche Posaune? Also 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Da kommt der gleiche Begriff wie in Offenbarung 10, das Geheimnis Gottes, das vollendet wird. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das, was auch in 1. Thessalonicher 4 genannt wird. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Und wenn man das wörtlich versteht, kann das nur die 7. Posaune sein. Ist ja bekanntlich die letzte Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und genau das steht auch meines Erachtens hier ganz deutlich in Offenbarung 11, Verse 18 folgende, nämlich dass die Toten gerichtet werden, dass sie also auferstehen und gerichtet werden, dass der Zeitpunkt des Gerichts gekommen ist und dass die Knechte, die Propheten den Lohn bekommen und alle Heiligen, ob groß oder klein. Das heißt wirklich, dass die, die zum Herrn gehören, dann ihren Lohn bekommen. Das können sie nur, wenn sie vor seinem Thron stehen. Und dann wird es ein dreifaches Gericht geben, eben in diesem Zusammenhang, nämlich die Schalengerichte, Zornschalengerichte über die Erde. Das wird dann in Offenbarung 16 ausführlich beschrieben, diese 7 Zornschalen. Dann das Totengericht in Offenbarung 20, 11 bis 15. Und das Preisgericht für die Knechte des Herrn in 1. Korinther 3, 11 bis 15. Auf diese drei Gerichte möchte ich noch mal kurz jeweils eingehen. Die Zornschalengerichte, die werden wir ja, so der Herr will und wir leben, dann in einem halben Jahr näher betrachten. Die werden in Offenbarung 16 ja ausführlich beschrieben, wobei dort auffällt, dass es eine Steigerung der Posaunengerichte ist. Und das sind vor allem Gerichte, die auch die Menschen treffen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Ein schmerzhaftes und böses Geschwür wird entstehen. Das Meer wird zu Blut, die Wasserquellen, aber jetzt nicht nur ein Drittel, sondern alles wird zu Blut und wird ungenießbar und bitter. Dann wird das Reich des Tieres verfinstert. Vom Euphrat her werden Könige vom Aufgang der Sonne kommen. Es wird die große Schlacht von Harmagedon stattfinden, sicherlich auch gegen Israel. Und dann gießt der 7. Engel seine Schale aus und dann kommen Stimme, Donner und Blitze und ein großes Erdbeben, wie es noch nie da gewesen ist. Da wird sich die ganze Topographie, insbesondere auch des Heiligen Landes, verändern. Die Stadt Jerusalem wird in drei Teile auseinanderbrechen und es werden zentnerschwere Hagel abkommen. Soweit ein kurzer Ausblick auf diese 7 Zornschalen. Das wird über die Erde ergehen im Zusammenhang mit der 7. Posaune. Das Totengericht wird dann ausführlicher beschrieben in Offenbarung 20, 11 bis 15. Und das ist ja auch hier schon angedeutet in der 7. Posaune. Offenbarung 20, 11 bis 15 heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, auch da wieder kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das Entscheidende. Gerettet ist nur, wer im Buch des Lebens steht. Die anderen werden gerichtet nach ihren Werken. Und die Werke können uns nur verdammen, wenn wir nicht zum Lamm, unserem Herrn Jesus Christus, gehören. Also gerichtet nach den Werken heißt ja nichts anderes, als dass sie, wenn sie nicht im Buch des Lebens stehen, verurteilt werden. Wobei Gott sicherlich auch hier gerecht ist und Unterschiede sieht, wenn jemand besonders schlimme, böse Werke getan hat. Aber die Bibel sagt uns auch klar, dass uns unsere Werke nicht retten können und dass der, der das geringste Gebot übertritt, am ganzen Gesetz schuldig geworden ist, so im Jakobusbrief nachzulesen. Deshalb dürfen wir das nicht falsch verstehen, wenn es hier heißt, gerichtet nach den Werken. Entscheidend bleibt, dass wir eingetragen sind im Lebensbuch des Lammes Jesus Christus, nur der wird zum Himmelreich, zum Thron Gottes des Vaters gelangen. Das Totengericht und dann, was oft übersehen wird und was aber in der Bibel ganz klar steht, das Preisgericht. Das findet sich in 1. Korinther 3, 11 bis 15 und das ist ausdrücklich das, wo es um den Lohn der Getreuen geht. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Da heißt es auch wieder ganz klar, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das entspricht dem, dass unsere Werke uns nicht retten können, sondern allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha alles zu unserer Erlösung vollbracht hat, indem er stellvertretend für uns den Sühnetod auf sich genommen hat. Er bleibt die einzige Grundlage der Erlösung. Aber nun bringen Christen verschiedene Werke, unterschiedliche Frucht. Es gibt sehr fleißige Christen im Reich Gottes, es gibt auch sehr lasche und faule Christen leider auch. Die werden dann auch gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Kein Fegfeuer, sondern es ist eben so, dass sie dann nicht diesen Lohn bekommen wie die anderen, die mehr für den Herrn getan haben. Gott ist auch da gerecht und sieht auch den Unterschied bei denen, die an Jesus glauben. Und dann heißt es in Vers 12, wenn aber jemand auf diesen Grund, nämlich den Herrn Jesus Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, sehr unterschiedliche Stoffe, ja. Man kann eine Hütte aus Stroh bauen, die hält nicht sehr lang. Und wenn ein Palast sehr groß ist, der kann vielleicht länger halten mit kostbaren Steinen. Nun, Gott sieht diesen Unterschied. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, durch dieses Gerichtsfeuer und Prüfungsfeuer hindurch. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Da haben wir das Stichwort Lohn wieder, nicht? Was auch in Offenbarung 11 begegnet, der Lohn seinen Knechten. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das bezieht sich also auf Gläubige, aber leider gibt es auch da zum Teil große Unterschiede im Einsatz für den Herrn. Soll jetzt nicht heißen, dass wir uns aufgrund unserer Werke erlösen, sondern wenn wir wirklich wiedergeboren sind und dem Herrn gehören und ihn lieb haben, dann sind wir schon erlöst. Aber wir sollten ihm auch eifrig dienen, sei fleißig wie die Ameise, heißt es in den Sprüchen Kapitel 6. Und wie wir unsere Zeit einsetzen, das müssen wir auch alles mal vor dem Herrn verantworten. Ob wir sie verplempern für unnütze Dinge oder ihm dienen. Aber auch ein Christ hat Urlaub, ja. Nicht, dass er mich falsch versteht. Ganz klar. Auch unser Leib ist ein Geschenk Gottes und auch ihn sollen wir pflegen, dass wir dem Herrn so dienen können, wie er uns das Leben auch zugemessen hat. Wir sollen uns jetzt nicht zugrunde richten, wie ein Ackergaul, der sich zu Tode reiten lässt. Das ist auch eine große Not. Manchmal das Burnout-Syndrom, das dann auftritt, nicht? Gott weiß auch darum und hat uns als Ganzheit geschaffen, Geist, Seele, Leib, und wobei das Geistliche natürlich Vorrang haben sollte. Es heißt in der Bibel, die leibliche Übung ist völlig unnütz, nein, wenig nütze, aber sie ist nicht unnütz. Ja, wir dürfen auch hier Sport betreiben und ähnliches, aber ist das nicht als Götzendienst tun. Ich habe auch, bevor ich gläubig wurde, eine Zeit gehabt, wo mir die äußere Gesundheit das Wichtigste war. Ja, Fitness, Jogging, gesunde Ernährung, das war mein Gott, bis ich gemerkt habe, da habe ich ja nichts für meine Seele. Das ewige Leben bleibt ganz außen vor und das ist nicht wirklich der Sinn des Lebens, sich hier in dem Materiell-Irdischen zu erschöpfen, sondern die geistliche Dimension, der Bezug zum lebendigen Schöpfer und Erlöser, das ist die Grundlage alles anderen. Nicht umgekehrt, nicht umgekehrt. Ja, auf Erden also ergeht der Zorn Gottes in Form der Schalengerichte und für die Toten ergeht das Gericht über die Toten, Verstorbenen und für die Gläubigen obliegt. oder Verstorbene ergeht das Preisgericht. Und es ist also anzunehmen, dass die dann auch beim Herrn sind. Und ein weiterer Hinweis darauf für diese Entrückung während der Trübsal ist meines Erachtens ein ganz klarer Hinweis, Matthäus 24. Den Vers sage ich euch gleich noch. In Matthäus 24, es war ein Zeichen reingelegt, aber ja, ist die Endzeitrede unseres Herrn. Matthäus 24, Vers 21 und 22. Da steht nämlich ein sehr geheimnisvoller Ausdruck, den man vielleicht gar nicht richtig einordnen kann, wenn man nicht diesen Zusammenhang weiß. Es geht nämlich hier gerade um die große Drangsal. Und da steht nun, dann wird eine große Drangsal sein, eine große Trübsal, Bedrängnis, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Also ein klarer Hinweis, das war nicht 70 nach Christus, das wird ganz am Ende sein, wenn wirklich die Trübsal über die Welt ergeht. So war sie noch nie, so wird sie auch nie mehr kommen. Und es ist ja klar, dass es am Ende schlimmer sein wird als am Anfang, wenn der Antichrist auftritt. Also das kann sich 70 nach Christus noch nicht erfüllt haben. Und jetzt heißt es, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, so würde kein Mensch selig, übersetzt Luther. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Ja, und dann ist wieder die Rede vom falschen Christus, nicht? Das ist die antichristliche Zeit. Der Antichrist hat viele Vorläufer, aber am Ende wird er selber auftreten und es wird so schlimm sein, die Verfolgung und die falschen Zeichen und Wunder, die der falsche Prophet tut. Das ist auch alles in Matthäus 24 schon vorausgesagt vom Herrn Jesus selber und dann in der Offenbarung noch vertieft. Ja, dann werden die Tage verkürzt um der Auserwählten willen. Ich deute das so, dass der Herr dann in der Mitte oder ungefähr in dieser Zeit dann seine Gläubigen hinwegnimmt, weil sonst kein Mensch gerettet werden könnte, weil die Bedrängnis dann und auch die Gerichte, die Zornschalengerichte, so schlimm, so massiv werden, dass es wirklich Gottes bewahrende Hand ist, wenn er dann sagt, jetzt ist es genug, meine Knechte nehme ich zu mir und sie werden ihren verdienten Lohn empfangen. Und nun der abschließende Vers 19, auch sehr geheimnisvoll. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Der Tempel Gottes im Himmel mit der Bundeslade in seinem Tempel. Ich denke, das kann nur geistlich verstanden werden. Ich glaube nicht, dass diese irdische Bundeslade, die Mose durch die Wüste hatte transportieren lassen mit den Gesetzestafeln, dass die nun materiell im Himmel sind, sondern da ist wirklich das Allerheiligste enthüllt. Wenn der Herr uns zu sich nimmt, wenn diese Welt ihrer Vollendung entgegengeht, das heißt die alte Welt abgebrochen wird und eine neue Welt errichtet, dann wird das Allerheiligste sichtbar. Der Tempel Gottes und die Lade seines Bundes, das sind Zentren, Symbole der Versöhnung, der völligen Gegenwart Gottes. Ich möchte dazu einmal eine Fußnote hier vorlesen aus der John MacArthur Studienbibel, die das sehr schön zusammenfasst. Er schreibt in der Auslegung zu Kapitel 11, Vers 19 über diesen Tempel Gottes und die Lade seines Bundes: Das himmlische Allerheiligste, wo Gott in überragender Herrlichkeit wohnt, wurde bereits als sein Thron identifiziert. Johannes hatte den Thron gesehen, und zwar in Kapitel 4, Vers 5, den Altar in Kapitel 6, Vers 9 und 8, Vers 3 bis 5, und hier sieht er das Allerheiligste. Aber im himmlischen Heiligtum jetzt, nicht im irdischen. Das irdische, Stiftshütte und so weiter, das waren nur Abbilder des himmlischen, nicht umgekehrt. Im himmlischen ist das in ungetrübter Herrlichkeit. Und hier auf Erden haben sie sich schwache Abbilder gemacht, wo aber Gott seine Gegenwart verheißen hat und auch realisiert hat im alten Bund. Und dann schreibt John MacArthur weiter über die Lade seines Bundes. Dieser Einrichtungsgegenstand der Stiftshütte und des Tempels symbolisierte Gottes Gegenwart, Erlösung und seinen Bund mit seinem Volk. Die irdische Bundeslade war nur ein Abbild dieser himmlischen Lade. Siehe Hebräer 9, Vers 23 und Hebräer 10, Vers 20. Dort bietet Gott seine Gnade und seine Sühne für Sünde an. So wie das irdische Allerheiligste geöffnet wurde, als der Preis der Sünde gezahlt worden war, so wird das Allerheiligste im Himmel geöffnet, um Gottes rettenden neuen Bund zu verkünden, sowie seinen Rettungsplan inmitten des Gerichts. Also zusammenfassend gesagt, es ist Gottes sühnende Gnade für seine Gemeinde, wenn diese allerheiligsten Dinge enthüllt, geoffenbart werden. Es ist Heilsverkündigung, aber es ist auch Gerichtsverkündigung, beides, wenn der Tempel Gottes geöffnet wird und die Lade seines Bundes sichtbar, denn es heißt ja gleich anschließend, es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Und das ist genau das, was dann in den sieben Sonnenschalen sich ergießt, vor allem dann zusammenfassend in der siebten Sonnenschale als letzte Steigerung des Gerichts. Da kommen ja genau diese Begriffe wieder, Blitze, Stimmen, Donner und Erdbeben und Hagel. Wenn wir das noch lesen, Offenbarung 16, Vers 17 bis 21. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, also auch hier der Tempel, wieder genannt, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und dann heißt noch in Vers 21, und ein Hagel, großer Hagel mit zentnerschweren Steinen, kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Keine Umkehrbereitschaft, trotz dieser schrecklichen Gerichte. Aber denke ich, da hat Gott die Getreuen auch schon hinweggenommen. Ja, wir sind nun in diesem Abschnitt nun ans Ende gekommen. Es in Kapitel 12, habe ich schon mal erwähnt, ist ein neuer Einsatz. Heilsgeschichtlich wird hier nochmal entfaltet das Kommen des Messias Jesus Christus, zunächst in Knechtsgestalt und dann aber auch in Herrlichkeit und wie seine Gemeinde verfolgt wird. Das beschreibt dann Offenbarung 12, 13 folgende und dann das Tier aus dem Meer und dem Abgrund, das dann auch schließlich gerichtet wird zusammen mit der Hure Babylon und all diesen Mächten. Das ist der weitere Verlauf der Offenbarung. Möge der Herr uns Weisheit schenken, auch diese Dinge zu verstehen und auch ein offenes Herz, dass wir gewandt sind, wenn das über die Welt kommen wird, vor allem, dass wir zubereitet sind, wenn der Herr uns zu sich ruft. Und die Frage abschließend an dich und an mich, bist du bereit, sind wir bereit, haben auch diese Tage dazu gedient, uns vorzubereiten für die Begegnung mit dem Herrn, dann und auch nur dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Herr, wir danken dir, dass du diese Zeit auch verkürzt, wo die große Drangsal über die Erde kommt. Herr, und ja, wenn wir noch hineinkommen sollten, wie dein Wort nahelegt, dann mach du uns stark, dass wir dir treu bleiben, dass wir nicht abfallen vom rettenden Glauben, sondern du möchtest ja die Deinen hindurchbringen, dass uns kein Geschöpf auf dieser Welt aus deiner Hand reißen kann. Mach diese Verheißung dann auch wahr. Reinige und heilige uns durch dein teures Blut. Schenke uns den Aufblick zu deiner Herrlichkeit, wenn es hier finster ist. Und schenke uns auch Trost von deinem Thron, von deinem himmlischen Tempel, dass auch unser kleines Leben hier ein Tempel deines Heiligen Geistes sein darf. Herr, so bewahre uns in dir. Wir bitten dich von Herzen darum. Bewahre auch alle, die jetzt nach Hause reisen, auch mich. Und schenke uns ein Wiedersehen. Wenn nicht hier auf Erden, dann bei dir einmal. Amen.